Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch alle. Amen.
Amen.
Liebe Gemeinde, angeregt durch die Vorträge der letzten Evangelium 21 Konferenz im April in Hamburg, die ich mir zu Hause dann habe ich einige angehört, und auch durch die Tatsache, dass wir jetzt schon lange keine Verkündigung über den Epheserbrief mehr hatten, möchte ich heute über einige Verse aus dem Epheserbrief predigen. Und da der Epheserbrief eben ja wichtig ist für uns als ganze Gemeinde und für die Gemeinde Christi grundsätzlich. Zwischenzeitlich habe ich erfahren, dass im Kreis der jungen Erwachsenen ebenfalls der Epheserbrief durchgearbeitet wird. Und ich hoffe, dass diese Predigt dann eine gute Ergänzung für eure Arbeit sein wird. Das große Thema des Epheserbriefes ist die Einheit der Gläubigen. Grundsätzlich können wir die 6 Kapitel des Epheserbriefs in 2 große Hauptteile gliedern. Also ich gebe jetzt einen kurzen Überblick über den Epheserbrief, aber wirklich nur kurz und das Wesentliche. So, die Kapitel 1 bis 3 ist der eine Teil und hier stehen einige Belehrungen und Zusagen mit dem Dank für Gottes Heil im Mittelpunkt. Paulus wiederholt den Ephesern die Zusagen des Evangeliums. Paulus bekräftigt den göttlichen Ursprung der Gemeinde. Das finde ich besonders ja, wichtig und schön und das wollen wir uns gerade nochmal anschauen oder anhören. Kapitel 1, Verse 3 bis 7. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Paulus gibt ihnen also Gewissheit über ihr Heil durch die Darlegung des Heilsplans Gottes. Paulus betet, dass die Gemeinde die Liebe Christi und den Heilsplan in Fülle erkennen und glauben kann. Und abschließend zu den ersten 3 Kapiteln bestätigt Paulus noch einmal seine Berufung in das Amt des Apostels. Im restlichen Teil des Briefes, also die Kapitel 4 bis 6, widmet sich Paulus dann der praktischen Umsetzung von dem, was er zuvor gelehrt hat. Da geht es darum, wie kann die Gemeinde zusammenleben? Wie kann der Einzelne sein Leben als Christ gestalten mit Blick auf die Zusagen des Evangeliums? Wir lesen im Kapitel 4 bis 6 Ermahnungen zur Einheit der Gemeinde, das ist Kapitel 4, 1 bis 16, das ist auch der Text, den ihr heute auf eurem Gottesdienstblatt seht. Und des Weiteren, wir lesen Ermahnungen zum christlichen Lebenswandel als erneuerte Menschen, das ist der größte Teil, Kapitel 4, 17 bis Kapitel 6, Vers 9. Und dann lesen wir noch Ermahnungen zum geistlichen Kampf, in dem sich jeder Christ befindet. Mit unserem Predigttext befinden wir uns also im Zentrum des Briefes und am Anfang des zweiten großen Gliederungsabschnitts, den sogenannten praktischen Teil mit den Ermahnungen zum Leben als Christ. Auf dem Gottesdienstblatt findet ihr alle 16 Verse dieses Abschnitts. Der Predigttext ist fettgedruckt und ist eben der Abschluss dieses Sinnabschnitts. Diese 16 Verse lassen sich auch nochmal wieder aufteilen in 2 Glieder, nämlich einmal 1 bis 6, das ist der Aufruf an die ganze Gemeinde zur Einheit. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Das sind die Verse 1 und 2. Und dann haben wir den zweiten Teil, die Verse 7 bis 16, da geht es um verschiedene Glieder an einem Leib. Versen 7 bis 10 geht es um den Geber der Gaben. Er ist dort noch einmal beschrieben. Da geht es um Christus. In Vers 7 heißt es, einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Und in Verse 11 bis 16, da geht es dann eben um Verwendung und Zweck der Gaben in der Gemeinde. Und damit sind wir jetzt bei unserem Predigtext gelandet. Und wir wollen jetzt gemeinsam nochmal die Verse 11 bis 16 lesen. Und er, Jesus, hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist, und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft, und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Das Thema dieser Passage ist die Einheit der Gemeinde. Und ich habe den Text in drei Abschnitte aufgeteilt. Ihr seht es auf eurem Blatt. Erstens, Diener für die Einheit der Gemeinde, zweitens Grundlage für die Einheit der Gemeinde und drittens Einheit in Christus. So, und die Diener für die Einheit der Gemeinde, das ist sehr offensichtlich, die werden uns in Vers 11 genannt. Da heißt es, und er, Jesus, hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Wie wir in Vers 1 und Vers 7 im vierten Kapitel sehen, richtet Paulus den ganzen Abschnitt an die gesamte Gemeinde. In Vers 1 heißt es, so ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Und in Vers 7, an jedem von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gnade Christi. Es ist also keine Botschaft an eine bestimmte Gruppe, sondern es ist eine Botschaft an die ganze Gemeinde. Und wir lesen, dass Christus selbst, nämlich dass er bezieht sich eben auf die vorherigen Verse, in denen Christus beschrieben wird, dass Christus selbst der Gemeinde bestimmte Dienste eingesetzt hat. Und da haben wir die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Und es sind nicht einfach Dienstaufgaben, die man so erlernen kann, sondern für die Ausübung werden Gaben benötigt, die durch den Heiligen Geist gewirkt sind. Bei diesen Ämtern geht es nicht darum, dass ich irgendetwas organisieren kann, dass ich Abläufe regeln kann. Sicher gehört das irgendwo dazu, aber das kann man auch ohne diese Gabe des Heiligen Geistes. Das kann Fußballverein oder Tennisverein sind auch organisiert. Also das muss man nicht unbedingt. Da muss man den Heiligen Geist wohl nicht unbedingt für haben. Aber das, worauf es hier ankommt, das sind eben inhaltliche Sachen. Hier geht es eben um den Dienst der rechten Verkündigung von Gottes Wort. Hier geht es um seelsorgerliches Kümmern um den Einzelnen in der Gemeinde. Zweifellos muss nicht jeder der Genannten alles können, also sowohl Verkündigung und Lehre als auch Seelsorge. Man muss nicht alles in der gleichen Qualität können. Dafür gibt es ja eben diese vielen Dienste. Doch sind eben diese Gaben für die Dienste in der Gemeinde von Christus selbst verteilt worden. Schauen wir uns also die Dienste mal im Einzelnen an. Wir haben die Apostel und die Propheten. Dazu schreibt Paulus im zweiten Kapitel des Epheserbriefes, Vers 19 und 20, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Und und in Kapitel 3, Vers 5, dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Offensichtlich haben die Apostel und Propheten durch den Heiligen Geist ganz besondere Erfahrungen erhalten, die ihnen Lehrtätigkeit und Verkündigung bei der Entstehung der christlichen Gemeinden ermöglichten. In den Evangelien und den Briefen haben sie alles Wesentliche schriftlich zusammengetragen und damit die Grundlage für uns geschaffen, Gottes Ratschluss einheitlich zu erfassen. Sie sind die Apostel und die Propheten. Sie sind von Christus selbst berufen, für den damaligen Dienst eingesetzt worden. Ihr Tätigkeitsfeld ging weit über die Grenzen einer Ortsgemeinde hinaus. Heute sind diese Dienste so nicht mehr notwendig, denn es ist bereits alles aufgeschrieben und wir können lesen in Gottes Wort, was wir wissen müssen. Für die heutigen Gemeinden sind die anderen aufgeführten Aufgaben interessant, denn diese drei Gruppen gibt es heute noch: Evangelisten, Lehrer und Hirten. Und auch für diese Dienste ist natürlich die genaue Kenntnis von Gottes Wort, nämlich auch das, was die Apostel und Propheten in ihren Offenbarungen mitgeteilt haben, das ist wichtig für den Dienst. Also ist auch ein entsprechendes gutes Studium der Theologie ganz sicher sinnvoll. Doch für die Erfüllung dieser Aufgaben ist noch weit mehr nötig als nur das Pauken von theologischen Zusammenhängen. Es zeigt sich, dass eben besondere Fähigkeiten im Erkennen von theologischen Zusammenhängen, im Anwenden von Gottes Wort in der Praxis und im Einfühlen in die Situation des Nächsten da sein müssen. Und die Gaben hierfür kann nur der Heilige Geist vermitteln. Das kann ich nicht in einem Buch lesen und einfach auswendig lernen. Die Gruppen von Männern könnte man wie folgt nach ihren Aufgaben unterscheiden. Also wir haben einmal die Evangelisten, die verkünden die frohe Botschaft, das Evangelium über die örtliche Gemeinde hinaus. Wir haben die Lehrer, die erläutern der Gemeinde vor Ort theologische Zusammenhänge. Und beide, Evangelisten und Lehrer, sprechen von und über die Heilstatsachen, also über das Evangelium, sprechen von und über den Offenbarungen, die die Apostel und Propheten hatten. Und das ist der Unterschied. Die Apostel und Propheten, sie hatten diese Offenbarung. Die Evangelisten und Lehrer haben in dem Sinne keine Offenbarungen mehr, sondern sie fassen nur noch zusammen und erläutern das, was Apostel und Propheten bereits aufgeschrieben haben. Und dann haben wir noch die Hirten. Die Hirten, die betreuen die Gemeinde vor Ort. Sie achten auf Recht und Ordnung in der Gemeinde, sie wenden das Evangelium in der Gemeinde an. Und für sie gibt es im Neuen Testament auch noch einige andere Bezeichnungen, wie Bischöfe, Leiter, Vorsteher, Älteste oder Pastoren. Diese Aufgaben sind von Christus vergeben und er hat die Männer dazu berufen und wie Paulus im Brief an die Römer schreibt, hat er sie auch mit dem Heiligen Geist dazu ausgestattet. In Römer 12, Vers 5 bis 8, da lesen wir, und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der wirkt in allem. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Die Aufgaben sind also vergeben durch Christus selbst. Und in den nächsten Versen schreibt Paulus, welchem Zweck sie dienen. Und damit kommen wir zum zweiten Predigtpunkt, die Grundlage für die Einheit der Gemeinde. Und wir lesen diesen Zweck gleich am Anfang von Vers 12. Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Und dann heißt es weiter, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Die Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hirten sollen die Heiligen, also die Glieder der Gemeinde Christi, zurüsten, ausbilden und fähig machen. Sie sollen die Glieder der Gemeinde Christi zum Werk ihres Dienstes, das heißt zum Leben in der Gemeinde als Einheit und zur Nachfolge Christi in Einheit ausbilden. Dafür sind die Dienste durch Leitungs-, Seelsorge- und Lehraufgaben gekennzeichnet, damit die Gemeinde eine Einheit auf Basis einer einheitlichen rechten Lehre wird. Das ist die Grundlage. Christus hat die Aufgaben, hat die Männer für die Gemeinden eingesetzt, damit der Leib Christi erbaut wird. Rechte Lehre soll die Gemeinde prägen, wie wir es in Vers 13 lesen. Das ist eine positive Liste der Ziele. Erstens Einheit des Glaubens, zweitens Erkenntnis des Sohnes Gottes und drittens mündiger oder verlässlicher Nachfolger Christi wie ein erwachsener Mann. Und in Vers 14 lesen wir auch gleich die Gegensätze, die formuliert sind. Was passiert, wenn die rechte Lehre fehlt? Dann sind Gemeindeglieder unmündig im Glauben wie kleine Kinder. Dann können Gemeindeglieder die rechte Lehre nicht erkennen und sich durch falsche Lehre verunsichern lassen. Und dann werden Gemeindeglieder von arglistigen Menschen mit falscher Lehre getäuscht und verführt. Die Epheser damals und auch wir heute kommen aus dieser geistlichen Unmündigkeit. Und wenn rechte Lehre nicht von falscher Lehre unterschieden werden kann, so wird es mit der Einheit des Glaubens in der Gemeinde nicht weit her sein. Damals wie heute ist es wichtig, sich gemeinsam gesunder Lehre auszusetzen, wenn wir Gottes Ratschluss voll erfassen wollen. Dafür hat Christus eben durch den Heiligen Geist Männer in diesen Dienst zugerüstet. Und dafür haben sich diese Männer ausbilden lassen, sein Wort zu lehren, damit die Gemeinden zu einer geistlichen Einheit werden. Haben wir heute Möglichkeiten, gesunde Lehre zu hören? An erster Stelle sollte ganz sicher die persönliche Bibellese stehen. Neben deinem persönlichen Bibelstudium gibt es aber eben auch noch viele weitere Möglichkeiten, denn wir leben in einem freien Land, in dem wir uns nicht heimlich, sondern ganz öffentlich versammeln können. Die zweite Möglichkeit, das ist das, was wir jetzt gerade machen, die Predigt im Sonntagsgottesdienst. Die ist ganz wichtig. Und jeder Nachfolger Christi ist aufgefordert, sich einer Gemeinde anzuschließen, in der die Predigt auf Gottes Wort basiert und in rechter Weise ausgelegt wird. Doch ich meine tatsächlich, dass eine Predigt pro Woche nicht wirklich ausreichend ist, um als ganzer Leib zusammenzuwachsen, um den Leib Christi in der Gemeinde zu erbauen, um eben zu einer Einheit des Glaubens zu kommen, um zur vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes zu kommen, um eben wirklich ein mündiger und verlässlicher Nachfolger Christi zu werden, so wie wir es in dem Vers 13 lesen. Es müsste also noch andere Möglichkeiten geben. In unserer Gemeinde bieten sich weitere Gelegenheiten. Seit kurzem, ich hörte, es hat noch gar nicht jeder gehört, aber wir hatten jetzt schon heute das zweite Mal Bekenntnisunterricht und wir werden jetzt eben jeden Sonntag um 9.30 Uhr haben wir Bekenntnisunterricht hier vor dem Gottesdienst. Das dauert etwa 20 Minuten und wir gehen jetzt erstmal durch den Heidelberger Katechismus. Dann haben wir die Bibelstunde am Mittwochabend oder den Kreis junger Erwachsener am Donnerstagabend. Und wir haben biblischen Unterricht für Kinder und für Erwachsene. Das sind sehr einfach umzusetzende Möglichkeiten. Und jedes Gemeindeglied kann teilnehmen. Aber lasst euch versichern, es geht hier jetzt nicht darum, wenn das hier alles in unserer Gemeinde angeboten wird, dass jetzt wir als Gemeindeleiter denken, so, wir müssen euch ein tolles Programm bieten und jetzt erwarten wir auch, gefälligst, nehmt das auch an, wir geben uns euch viel Mühe. Das ist das ist nicht die Intention, sondern die Intention ist, dass Christus uns aufgefordert hat, dass wir eine gemeinsame Glaubensbasis haben als Gemeinde. Und wie wollen wir die erreichen? Wie wollen wir die erreichen, wenn wir nicht zusammen über diese Dinge sprechen? Und deshalb müssen wir auch häufiger zusammenkommen. Machen wir das nur einmal hier im Gottesdienst? Das ist sehr frontal. Ich erzähle euch viel, ihr hört mir zu und vielleicht spricht mich hinterher nochmal jemand drauf an, aber ganz oft sicher nicht. Und es gibt die anderen Möglichkeiten, die vielmehr dann auch im Dialog sind, wo wir dann eben wirklich zusammen uns Gottes Wort erarbeiten können. Es ist also, wie wir eben diesen Predigttext entnehmen, ein Auftrag Christi, die Gemeinde mit biblischer Lehre zu versorgen und so jedes Gemeindeglied in Glaubensfragen zur Mündigkeit heranzuführen. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Wir haben Freizeiten. Wir haben einmal Jugendfreizeiten. Für jede Altersgruppe gibt es eine oder mehrere Möglichkeiten, mit Gleichaltrigen das Wort unter Anleitung zu studieren. Und ich denke, dass es für das geistliche Wachstum von Kindern sehr sinnvoll ist, wenn wir ihnen die Teilnahme an Freizeiten ermöglichen und dann eben auch konzentriert am Wort miteinander zu arbeiten. Und wir haben, nicht nur für Kinder, für Erwachsene, bieten wir selbst jetzt keine Gemeinde-Bibelfreizeiten an, aber wir haben Kontakte zu anderen Gemeinden und da kann man dran teilnehmen. So fahren Linderkamps jetzt übernächste Woche fahren sie nach Heidelberg auf eine Gemeindefreizeit und einige andere fahren die Woche drauf in die Nähe von Gießen zu einer Gemeindefreizeit. Meine Erfahrung ist, dass eben auf diesen Freizeiten Gottes Wort immer sehr intensiv studiert wird. Und wir haben fünftens die Tagungen und Kongresse. Wir haben den Bekenntnistag, wir haben Evangelium 21, was sehr anregend sein kann, wenn man sich die Vorträge nochmal anhört. Und wir haben die Josia-Konferenz für junge Leute. Natürlich ist es schwer, an allem teilzunehmen, was angeboten wird. Aber eben gerade von Tagungen und Kongressen gibt es Tonaufzeichnungen, die ich mir später anhören kann. Zum Beispiel, wenn ich viel zu tun habe, mache ich es vielleicht beim Autofahren oder beim Spazierengehen oder vielleicht auch beim Bügeln zu Hause. Auf allen genannten Veranstaltungen tragen Evangelisten, Lehrer und Hirten, die von Christus zu ihrem Dienst berufen sind, sein Wort vor. Nicht, um sich selbst groß zu machen, sondern um die Glieder von Gemeinden mündig zu machen. Damit sie eben nicht unmündig bleiben im Glauben wie kleine Kinder. Damit sie rechte Lehre erkennen und sich nicht durch falsche Lehre verunsichern lassen. Damit sie nicht sich von arglistigen Menschen mit falscher Lehre täuschen und verführen lassen und sich so aus der Einheit der Gemeinde heraustreiben lassen. Und Paulus spricht hier tatsächlich von arglistig täuschenden Menschen und benutzt Vokabeln, die in der damaligen Zeit für Betrug beim Glücksspiel oder beim Würfelspiel verwendet wurden. Also er geht davon aus, dass eben wirklich Menschen kommen und mit böser Absicht uns aus der Gemeinde heraustreiben. Christus hat für die Gemeinden Apostel und Propheten sowie Evangelisten, Hirten und Lehrer berufen, damit die Glieder der Gemeinde für ihren Dienst in der Gemeinde am Leib Christi zugerüstet werden, um die Einheit des Glaubens und die volle Erkenntnis von Christus zu erlangen. Wie wir gerade gehört haben, gibt es also viele Möglichkeiten der Zurüstung durch biblische Lehre. Und jeder von uns sollte sich die Frage stellen, ob die richtigen Prioritäten im Leben gesetzt werden, wenn ich etliche Gelegenheiten, biblische Lehren zu hören, einfach auslasse. Wie komme ich meinem Auftrag zur Einheit des Glaubens und wie komme ich in volle Erkenntnis von Christus, wie komme ich diesem Auftrag nach, wenn ich sein Wort nicht höre, wenn ich mich von den Möglichkeiten der Lehre, wenn ich mich davon fernhalte? Ehrlich gesagt genügt es eben auf Dauer für den Einzelnen in der Gemeinde nicht, einfach eine gepflegte oder bei der Kaffeetafel eine gepflegte Gemeinschaft zu haben. Das ist nicht unwichtig, das gehört zum Gemeindeleben unbedingt dazu, aber es darf uns nicht das Wichtigste sein. Echte Gemeinschaft werden wir nur auf Basis des Wortes Gottes erleben. Ohne das Wort als Grundlage bleiben wir oberflächlich und können ganz leicht durch Streit und falsche Lehren auseinandergetrieben werden. Und der Text geht noch weiter. Und das eigentliche Ziel, das kommt jetzt in den nächsten Versen. In den Versen 15 und 16, was ich überschrieben habe, die Einheit in Christus. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist, ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Wollen wir eine gute Gemeinschaft in der Gemeinde sein? So geht das nur über Jesus Christus. Er muss unser Zentrum sein. Er muss für jeden Einzelnen die Ausrichtung sein. Und nur über ihn wachsen wir zueinander hin. Um wahrhaftig, also wie Christus, in der Liebe zu sein, müssen wir, wie es in Vers 13 heißt, die volle Erkenntnis des Sohnes Gottes haben. Und diese Erkenntnis schenkt uns Christus selbst. Vermittelt durch die Menschen, die er zur Lehre und Seelsorge eingesetzt hat. Diese Erkenntnis bewahrt uns davor, auf falsche Lehren hereinzufallen, die auch in Gemeinden ihr Unwesen treiben. Und in dieser Erkenntnis wachsen wir zum Haupt der Gemeinde hin, zu Christus. Diese Erkenntnis sollen wir auch offen und wahrhaftig in der Öffentlichkeit vertreten. Nicht mit irgendwelchen Tricks, wie es die falschen Lehrer machen, von denen wir in Vers 14 lesen. Denn das ist der Unterschied. In Vers 15 heißt es, lasst uns aber wahrhaftig sein. Und in Vers 14, dass wir uns nicht durch trügerisches Spiel arglistig verführen lassen. Und diese Erkenntnis können wir nur wahrhaftig vertreten, wenn wir sie auch verstanden haben. Und dafür müssen wir immer wieder zusammenkommen, um uns auch immer wieder darüber im Klaren zu werden. Es geht hier um die Erkenntnis der Liebe Christi. Christi hat seine Liebe gezeigt, als er für uns Sünder ans Kreuz gegangen ist. Christus hat seine Liebe gezeigt, als er aus der Herrlichkeit vom Vater herabgestiegen ist in diese Welt, als wir noch Feinde waren. Christus hat seine Liebe gezeigt, als er gekommen ist, obwohl er wusste, dass er hier leiden muss. Christus hat seine Liebe gezeigt, als er für uns gestorben ist, als wir noch seine Feinde waren. Gerade im Epheserbrief ist die Liebe Christi zentrales Element der Botschaft von Paulus. Und sie zieht sich durch den gesamten Brief. Der Abschnitt, den wir jetzt betrachten, Kapitel 4, 1 bis 16, ist sogar durch in der Liebe Christi eingerahmt. In Vers 2, wer der Berufung würdig lebt, erträgt den anderen in Liebe. Und die Verse 15 und 16 zusammengefasst, bestätigt die Wahrheit des Evangeliums in Liebe. Die Nachfolger Jesu wachsen also in jeder Hinsicht zu Christus hin. Im Glauben, im Wissen, in der Einheit und in der Liebe. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Schon im ersten Kapitel des Briefes erläutert Paulus das ausführlich. Da heißt es in den Versen 20 bis 23, Gott hat Christus auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Jetzt im praktischen Teil des Briefes weist er die Gemeinden an, zu ihm als Haupt hinzuwachsen und selbst mit der Liebe zu lieben, die Christus uns gezeigt hat. Paulus kennt die Vielfalt der verschiedenen Glieder in einer Gemeinde und er fordert uns auf, trotz unserer Unterschiedlichkeit in der Liebe zueinander zu wachsen. Charakterlich können wir sehr unterschiedlich sein, dass wir gar nicht gut zusammenpassen. Vielleicht gehen wir uns manchmal sogar auf die Nerven. Doch sind wir gemeinsam auf Christus ausgerichtet, dann können wir die Unterschiede mit der Liebe Christi überwinden und eine Einheit werden. Voraussetzung dafür ist das gemeinsame Verständnis über die Liebe Christi, das uns durch die von ihm eingesetzten Lehrer und Hirten vermittelt wird. Und die Eigenschaften der Liebe, die haben wir in der Lesung von Gottfried aus dem Korintherbrief gehört. Wie eng die Abhängigkeit der Glieder der Gemeinde Christi voneinander ist, stellt Paulus durch die Verknüpfung der einzelnen Glieder dar. Man könnte ja sagen, okay, wir kommen alle zur Gemeinde, wir kriegen unsere, sagen wir mal, theologischen Einheiten, wir haben alles im Kopf total gut verstanden und jeder hat das so für sich wunderbar verstanden und dann geht man wieder nach Hause und jeder führt so sein frommes Leben, weil er hat ja alles gehört, er weiß ja alles und dann ist gut. So, dass jeder im Grunde so in seiner eigenen Rechtfertigung leben kann. Aber ist das das, was wir in diesem Text lesen? Ist es das, dass wir individuell, also in unserem Individualismus leben? Wenn wir jetzt auf Vers 16 schauen, dann sehen wir etwas ganz anderes. Dann sehen wir nämlich, ja, der Einzelne, das haben wir vorher gelesen, gehört, der Einzelne, der muss die volle Erkenntnis von der Liebe Christi haben. Aber was macht er damit? Er geht damit nicht nach Hause und denkt, super, jetzt habe ich alles und bin ganz froh. Nein, es gehört zusammen, wenn wir es noch einmal lesen. Von dem aus, von Christus aus, ist der ganze Leib zusammengefügt und ein Glied hängt am anderen. Durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft. Das heißt also, wir wachsen zusammen. Mit dem, was wir wissen, wachsen wir zusammen. Wir gehören zusammen. Die Gelenke gehören, ja, sind Teil der Gemeinde und verbinden Glieder der Gemeinde. Er spricht, also Paulus stellt die Verknüpfung der einzelnen Glieder dar. Er spricht nicht nur von Gliedern, sondern auch von Gelenken, die alle Glieder zusammenhalten, miteinander verbinden. Und die Bedeutung des einzelnen Gemeindegliedes wird in dem Gesamtzusammenhang noch deutlicher, denn ein Körper, der keine funktionierenden Gelenke hat, bleibt regungslos. Glieder sind dann steif und unbeweglich. Wenn ich mein Gelenk nicht bewegen kann, dann ist der Arm immer so, da kann ich nicht viel mit anfangen. Wenn ich die Gelenke benutze, kann ich da sogar mit schreiben. Also nicht nur die von Christus eingesetzten Lehrer und Hirten fördern das Wachstum des Leibes Christi, sondern alle Glieder und Gelenke der Gemeinde tragen dazu bei. Wie es dann heißt, wodurch jedes Glied das andere unterstützt. Jedes Glied trägt mit seiner ihm von Christus zugedachten Aufgabe zum Gesamtwerk bei. Die Gaben, die Christus dem Einzelnen gegeben hat, sind unterschiedlich. Und das ist in der Gemeinde zu berücksichtigen. Denn es heißt, nach dem Maß seiner Kraft. Also nicht jeder kann alles. Aber jeder hat seinen bestimmten Beitrag. In Vers 12, wenn wir nochmal wieder zurückgehen, war die Erbauung des Leibes Christi als Werk und Dienst der Lehrer und Hirten der Gemeinde genannt. In Vers 16, jetzt erkennen wir, dass die Lehrer und Hirten nur ihren Teil dazu beitragen und jeder Gläubige der Gemeinde seinen Teil zur Verherrlichung Christi. Die Gemeinde ist der Leib Christi und ein Gesamtwerk seiner Glieder. egal ob Lehrer oder, sag ich mal, einfach nur Glied. Verbunden sind diese Glieder durch die rechte Erkenntnis der Liebe Christi, und Christus selbst vermittelt diese Erkenntnis. Sie führt die Glieder einer Gemeinde zur gegenseitigen und aufopferungsvollen Liebe, so wie Christus uns geliebt hat. Der Liebe zum Nächsten in der Gemeinde ordnen wir alles unter. Geht es uns nur darum, unser eigenes frommes Leben zu führen, unabhängig von den Gliedern der Gemeinde, so haben wir Christi Leben und Liebe nicht verstanden. Aus Liebe hat Christus sich für uns geopfert. Und so muss es das Kennzeichen christlicher Gemeinschaft sein, ebenso seine eigenen Bedürfnisse für den anderen zurückzustellen, um als Gemeinde den Leib Christi zu Christi Ehre aufzubauen. Zum Schluss möchte ich den ganzen Text noch einmal sehr kurz und hoffentlich prägnant zusammenfassen. Christus selbst hat Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hirten eingesetzt, um der Gemeinde rechte Lehre zu vermitteln. Damit die Gemeinde volle Erkenntnis über Jesus Christus erlangt und gegen falsche Lehren gewappnet ist. Jedes Glied der Gemeinde ist aufgefordert, keine Gelegenheit auszulassen, diese Lehre zu hören, um die inhaltliche Einheit zu erreichen. Auf dieser inhaltlichen Einheit wächst die Liebe untereinander und die Gemeinde wächst gemeinsam zu Christus hin, der das Haupt der Gemeinde ist. Christus hat jedem in der Gemeinde eine Funktion im Leib Christi zugedacht und auf jedes Glied der Gemeinde kommt es an, um das Ziel der Verherrlichung zu erreichen. Und zum Abschluss wollen wir gemeinsam auf das Gebet von Paulus aus dem dritten Kapitel des Epheserbriefs hören und wollen es beten. Und ich möchte euch bitten, dass ihr dazu auch noch einmal aufsteht. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. O könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Amen.
Nehmt bitte wieder Platz. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.